Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Hannover 96 verliert 2 Punkte oder gewinnt 1 Punkt, darüber wird zu reden sein. Herzlich willkommen zu Quick and Dirty nach dem Heimspiel gegen Darmstadt 98. Hier im schnellsten Podcast der Welt, immer noch, auch wenn wir verspätet sind heute, nach einem Fußballspiel hier bei meinsportpodcast.de. Leider sind Chris und André verhindert, aber Dennis ist zurück aus, ich möchte sagen, Quarantäne, dürfen wir das sagen? Ich weiß nicht.
Darf man? Ja, alles gut, alles gut. Ja, mir geht's wieder gut. Ich bin wieder am Start. Ich freue mich, da zu sein und dann auch noch nach so einem schönen Spiel.
Sehr schön. Und wir haben noch einen Gast hier heute heute Nachmittag. Und zwar den Tim. Tim, du bist zurück zu Hause, möchte ich beinahe sagen. Und auch du bist in Quarantäne. Was ist denn da los bei euch?
Ja, ich habe Corona, Alter.
Ja, okay, gut, ja.
Nee, ich, heute...
Kann man so verkürzt auch sagen, ja.
Heute ist der letzte Tag und dann habe ich die Corona-Infektion, glaube ich, am Ende ganz gut weggesteckt.
Ja, habt ihr beide. Wie schön. Da freue ich mich sehr. So, gucken wir aber auf das 96.
Corona? Hat Dennis auch Corona?
Nee, Quarantäne hat man heutzutage wegen jedem Scheiß.
Ach so. Ah, scheiße. Ja. Ja, gut.
Ja. Als 96-Fan... passiert das
da schon ist mal. Da ist man lieber.
Lasst uns sportlich werden, Jungs.
Machen wir. Also gucken wir auf das Spiel. Heute 96 gegen Darmstadt 98. Und unser Trainer musste umbauen, die Startelf, denn Linton Meiner hatte Oberschenkelprobleme. Dafür sollte starten Sebastian Ernst. Ja, sollte starten. Denn beim Warm-up hat er sich auch verletzt. Und so kamen wir zu Sebastian Stolze in der Startelf. Welch eine große Freude. Julian Börner kam nach Gelbsperre auch zurück, sodass Geil und Dua nicht mehr in der Innenverteidigung spielen musste. Gott sei es gedankt. Und so gingen wir in dieses Spiel. Und ich muss sagen, Dennis, wir haben wirklich gut begonnen.
Ja, haben wir. Also vor allen Dingen war ich sehr froh, dass Bernie wieder zurück ist. Das hat uns die nötige Sicherheit hinten gegeben und ich finde, wir waren sehr präsent, sind draufgegangen früh und haben gut gepresst. Also sah eigentlich sehr gut aus gegen den Tabellenführer, ne? Haben wir gespielt.
Ja, war er nicht jetzt Vierter? Ich weiß gar nicht genau.
Mittlerweile, aber zu dem Zeitpunkt jetzt, also ne? Die spielen da oben
mit um den Aufstieg
und so. Wenn sie nicht gerade eine Klatsche bekommen gegen den anderen HSV, sieht das eigentlich ja schon ganz gut aus, was die machen.
Aber Tim, ich muss sagen, dass mir es nicht aufgefallen wäre, dass jetzt Darmstadt irgendwie Wiedergutmachung leisten wollte. Die haben uns schon spielen lassen, so die ersten 20 Minuten.
Ja, wenn das ein eins von vielen Fazit, was ist das, was ist die Mehrzahl von Fazit? Fazite? Fazit? Jetzt ist, glaube ich, Tobi rausgeflogen. Naja. Ich rede einfach mal weiter. Also wenn das Fazit ist, ja, klar, definitiv hat 96 zumindest wesentlich mehr Anteil am Spiel gehabt. Zumindest in den ersten 20 bis 25 Minuten empfand ich jetzt Darmstadt deutlich passiver, als Hannover 96 es am Ende war. Spielbestimmt, soweit würde ich glaube ich nicht ganz gehen, aber das ist ja auch irgendwo die Rolle, die eigentlich die Hannover 96 ja eigentlich auch mehr und mehr zuteil wird. Halt eben eine Mannschaft, die viel kontern kann, die auch Spieler dafür hat, um Umschaltsituationen herbeizuführen. Aber trotzdem wirklich zufrieden war ich eigentlich nicht. Also auch über 90 Minuten lang nicht.
Das ist ja fast ein hartes Urteil, aber Dennis, also ich muss sagen, ich war zufrieden. Es mag auch daran liegen, dass ich das Spiel heute schauen durfte im Stadion in der Speckstraße in Göttingen. Meine Kinder, was ist das für eine tolle Fußballkneipe? Die könnte auch auf der Schanze sein oder sonst irgendwo. Da kleben die Tische, da fließt das Bier. Das war wirklich großartig. Hätte ich jetzt Werbung ankündigen müssen? Ich weiß es nicht.
Das wollte ich dir gerade empfehlen. Eigentlich hättest du jetzt vorher Werbung sagen müssen. Alles ja, egal.
Also ja. Das war halt die Werbung für das Stadion in der Speckstraße in Göttingen. Tolle Fußballkneipe. Aber Dennis, ich fand, wir waren wirklich extrem überlegen.
Na, extrem überlegen, das geht mir jetzt ein Stück zu weit. Aber wir hatten das Spiel schon ganz gut im Griff eigentlich, zumindest am Anfang, ja. Sagen wir mal so, bis zur 18. Minute ging das eigentlich ganz gut und dann passierte das, was uns in letzter Zeit häufiger passiert.
Ja, und ich muss sagen, ich habe diesen Eckball gesehen, ich habe ihn kommen sehen und ich habe gesagt, es sind viel zu viele Menschen da im Fünfer. Und mir war völlig klar, wenn dieser Ball in den Fünfer kommt, dann prallt der irgendwo ab und geht dann auch ins Tor. Tim, dann war es so, der Eckball kommt herein und kannst du mir erklären, warum Sebastian Stolze da seinen Kopf reinhält?
Nee, ich habe es auch getwittert. Ich glaube, ich habe echt gedacht, der hat sich für einen kurzen Moment in einem anderen beziehungsweise im falschen 16er gesehen. Also, aber wobei, ich muss auch sagen, es geht ja so schnell.
Ja, aber der Kopf ist schon ganz aktiv da zum Ball.
Ich meine, das sieht in Zeitlupe, finde ich, so aus. Das geht in Echtzeit deutlich zügiger und dann. Er sieht schon
extrem. Der wollte schon klären, aus. Oder?
Also, ja,
wie kann er das machen? Bei der Kopfhaltung kann er nicht klären.
Naja, vielleicht wollte er nicht ans Ausköpfen. Aber der Ball wird ja auch davor so ein bisschen leicht abgefälscht und. Ich weiß nicht, also in der Szene tut es mir, oder in solchen Szenen fällt es mir schwer, dann. Spielern da eine alleinige Schuld beispielsweise zuzurechnen. Ich finde, wir könnten darüber reden, wie Eckbälle bei uns zustande kommen. Also, dass wir da zum Beispiel, das finde ich viel lohnender, als das jetzt, dass wir viel zu einfach und viel zu dusselig uns dann hinten anstellen und die Bälle einfach nicht gut klären.
Das war auf jeden Fall unnötig und wir können auch, sehe ich genauso, und wir können auch darüber sprechen, dass tatsächlich jedes Mal nicht nur gefühlt die Fans, sondern auch gefühlt die ganze 96-Mannschaft bei Freistößen irgendwie das Zittern bekommt. Also das ist ja mittlerweile auch schon so gefühlt in der Mannschaft drin, dass sie bei jedem Eckball befürchten, da geht irgendwas rein. Also auch das ist, da fehlt mir eine Souveränität eigentlich.
Ja, da habt ihr beide recht, ja.
So. Also,
absolut.
Also Souveränität auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch irgendwo Abgeklärtheit, wenn das vielleicht zur Souveränität dazugehört, aber das ist das vielleicht, was viele nicht hören wollen, aber Hannover 96 befindet sich im Abstiegskampf und in der zweiten Fußball-Bundesliga und das ist jetzt, hier geht es eigentlich aktuell nur um jeden Punkt und um jeden Zweikampf, wenn man so möchte. Und man merkt einfach, dass die Mannschaft verunsichert ist, dass sie heute trotzdem, finde ich, einen Schritt nach vorn gemacht hat. Wobei das ja eigentlich auch total falsch ist. Wir sagen dann immer, dass die Mannschaft irgendwie einen Schritt nach vorne macht, obwohl wir eigentlich nur ein Spiel haben. Das werden wir jetzt sehen, ob gegen St. Pauli denn dann nochmal die Leistung bestätigt werden kann. Nur sie ist jetzt nicht gleich wieder nach dem 1-0 auseinandergefallen. Das ist, glaube ich, der Unterschied zu den
Spielen
zuvor. Trotzdem, da waren heute viele Szenen dabei, die einfach nicht gut laufen. Ich finde auch irgendwo, dass über manche Spieler wird teilweise sehr gut gesprochen, obwohl sie das nicht so richtig rechtfertigen und eben auch nicht so richtig hergeben aktuell.
Ja, an wen denkst du da?
Naja, Gall und Dur ist da zum Beispiel so einer, wo ich immer sage, das ist einfach wirklich, also der ist nicht so gut, wie er gemacht wird. Der macht schon viel Unsinn und dem passieren schon viele Dinge, die wirklich, wirklich kritisch sind. letztes Spiel, als er in der Innenverteidigung ran musste.
Ja gut, das ist nicht seine Position, ne?
Ja, aber, ja gut, aber man konnte halt sehen, was halt passiert, wenn der keinen hinter sich hat, der absichert. Das ist halt
das ein stimmt.
interessanter Spieler, der wirklich teilweise auch Dinge macht, wo ich mich frage, ob er mich provozieren möchte. Aber das ist mein ganz persönliches, ambivalentes Verhältnis zu Gall und Dur. Finde, dass der heute stabiler war mhm. als die letzten Wochen. Mhm. Und man sieht auch, was der braucht. Der braucht eine funktionierende Mannschaft um sich herum. Das geht aber vielen Spielern so. Zum Beispiel auch Cedric Teuchert, der braucht ein funktionierendes Angriffsdrittel.
Sonst ja, bevor wir vorgreifen, müssen wir auch noch auf eine Szene gucken, wo ich sagen muss,
da... Ich habe gehört, dass das hier sehr hart sanktioniert
wird. Sehr hart. Aber ich muss sagen, da gab es eine Szene, wo ich sagen muss, ich bin nicht ganz sicher, ob Felix Zweier da auf der Höhe des Ereignisses gewesen ist. Denn wir hatten eine Szene, wir hatten eigentlich mehrere Szenen im Strafraum der Darmstädter, aber wir hatten eine Szene, wo auf jeden Fall der Darmstädter unserem Spieler mal ebenso die Hacken wegtritt, ja, und es trotzdem kein Elfmeter gegeben hat. Dennis, ich glaube, Maxi Beyer wurde da deutlich gefoult.
Ja, wurde er. Und ich finde, da ist jetzt, kann uns auch keiner unterstellen, wir hätten irgendwie die rote Brille auf oder so. Nee. Das war ein klarer Elfer und hat auch der Kommentator so gesehen.
Olli Seidler sprach von Grauzone, aber Tusche in der Halbzeitanalyse, der hat gesagt, das war ein klarer Elfer.
Ja, also ich meine, der Punkt ist doch, es wird dann wieder gesagt, okay, der Schiri, es war keine klare Fehlentscheidung, deswegen muss der VAR nicht eingreifen. Mhm. Da habe ich ehrlich gesagt, habe ich keinen Bock mehr drauf. Also das mag so sein, aber ich finde, bei Situationen im Strafraum, wo es wirklich darum geht, A, der Gegenspieler hätte eine gelbe Karte bekommen, das wäre auch eine spielentscheidende Sache gewesen. B, es wäre wahrscheinlich ein Tor für uns gewesen. Ja, ich finde, da muss immer überprüft werden. Das ist völlig egal. Und also da kann mir auch keiner sagen, also entweder Zweier hat es nicht richtig gesehen oder er ist einfach ein schlechter Schiedsrichter. Also das...
Ich glaube, beides stimmt.
Oder?
Aber Tim...
Sind wir da zu hart, Tim?
Nee, bitte? Ja.
Also... Ich bin fast geneigt zu sagen, ich bin bei Zweier, der nach dem Spiel auch nochmal gesagt hat, das ist nicht schwarz und nicht weiß. Tue mich aber natürlich auch trotzdem schwer damit, weil es ist jetzt nicht so, dass es einfach nur ein Laufduell gewesen ist. Zwei Spieler rennen nebeneinander her und der körperlich Stärkere rubt den anderen oder schiebt den anderen so weg und dadurch fällt der andere, dass man hier von zu hartem Einsatz sprechen könnte, sondern es ist ja Kontakt oben und unten ist ja da, so ist es ja nicht.
Also vor allen Dingen unten, ne? Also das ist genau. Für mich das Entscheidende. Er trifft ihn unten am Fuß und dadurch kommt er zu Fall. Also
das, was
kann man natürlich sagen, okay,
wie fällt er? Er hat ihn ja nicht gegeben. So, mich regt vielmehr der VAR an der Stelle auf oder diese dusselige Regelung. Dass er es laufen lässt, von mir aus, du bist ein Schiedsrichter, der laufen lässt, ist okay, dann mach aber auch in anderen Situationen. Lass halt laufen, ist okay. Das kann man ja machen, hat es ja dann am Ende in der Schlussviertelstunde bei Darmstadt ähnlich gehandhabt. Das war nicht eine ganz klare Entscheidung, dass das kein, oder das war keine Fehlentscheidung, unsere. Aber es war auch keine richtige Entscheidung. Und ich finde, über das Wort Fehlentscheidung, klare Fehlentscheidung, muss man mal reden, weil ist es nicht auch eine klare Fehlentscheidung, wenn du nicht pfeifst. Wenn du es nicht pfeifst, ist doch trotzdem eine klare Fehlentscheidung.
Natürlich.
Genau, deswegen verstehe ich nicht, warum der VAR nicht einschreitet. Also was?
Er muss einschreiten, ja auch in meinen Augen. Denn wir müssen ganz ehrlich sagen, dass der Darmstädter Defensivspieler unserem Maxi Beyer da komplett die Beine wegtritt, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt und mit der schwarz-weiß-grünen Brille geschildert, aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, das war für mich ein Elfmeter, nicht nur für mich, ihr habt es ja gesagt, auch für Tusche in der Halbzeitanalyse bei Sky, ich wollte gerade schon fast wieder Werbung machen, mache ich aber nicht. Also, von daher, das war für mich eine klare Fehlentscheidung und nichtsdestotrotz, ich war ja mit Stanley in der Sportsbar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Stanley sagte dann, ja, aber wenn wir jetzt vor der Pause nicht das 1:1 schießen, dann geht das genauso aus, nämlich 0:1. Aber wir schießen das 1:1. Und zwar Cedric Teuchert. Aber wir müssen sagen, erstmal sehr gut von Gael Undouar im defensiven Mittelfeld, den Ball erobert. Er spielt Sebastian Kerk. Sebastian Kerk spielt einen wundervollen Pass so halb links raus auf den Flügel. Und Cedric Teuchert macht das, was er eben kann. Nicht Mittelstürmer sein, sondern vom Flügel nach innen ziehen und macht dann einen wunderschönen Schlenzer ins lange Eck zum 1:1. Dennis, ich bin komplett steil gegangen. Wie ging es dir?
Ja, ich bin nicht so steil gegangen, obwohl ich das Tor wahnsinnig toll fand. Aber die Situation, ich habe zu Hause geguckt, war dann doch ein bisschen anders als bei dir da in der Kneipe. Aber
war, ja, aber wir waren auch nur 2,96er, ne? Auch nur
2,96er. Ja. Aber ja. Na gut, aber ihr wart auch nicht mehr ganz alleine, ne? Aber ist egal. Nein, es ein tolles Tor. Vor allen Dingen habe ich mich sehr gefreut, wie wir das herausgespielt haben. Auch da wieder Gegenpressing und das hat mir das ganze Spiel über gut gefallen, wie wir das gemacht haben. Wir haben auch Fehler drin. Ne? Also wenn wir dann den Ball verlieren in der Vorwärtsbewegung, ist es auch manchmal vogelwild. Aber ist egal jetzt. Das Tor war ganz, ganz toll herausgespielt und Teuchert in der Tat, der macht genau das, wofür wir ihn geholt haben. Und ich habe an der Stelle nur so gedacht, ich bin sehr froh, dass wir Teuchert so früh geholt haben von Union. Ich frage mich, ob die sich nicht mittlerweile sehr ärgern, dass sie ihre beiden, dass sie zwei, ja, eigentlich Torjäger weggegeben haben, obwohl Teuchert vielleicht nicht so viel gespielt hat, aber den könnten sie jetzt möglicherweise gebrauchen. Egal, nicht unser Problem. Ich habe mich sehr gefreut, auch für den Jungen.
Ja, zumindest wenn man sich jetzt das Union-Zwischenergebnis anguckt im Heimspiel gegen Borussia Dortmund, könnte man sagen, die könnten vielleicht so ein bisschen Offensivgefahr gebrauchen. Aber nichtsdestotrotz, wir schießen das 1:1 und gehen auch mit diesem Ergebnis in die Halbzeitpause. Und wie es nach dem Halbzeitpfiff weitergegangen ist in der zweiten Halbzeit, das hört ihr gleich nach einer kurzen Pause. Und ich kündige das jetzt ganz offiziell an. Jetzt kommt die Werbung.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Herzlich willkommen zurück zum redaktionellen Teil von Quick and Dirty nach dem Heimspiel gegen Darmstadt 98. Ihr hörtet gerade die Werbung. Jetzt sind wir mittendrin in der zweiten Halbzeit. 96 zu Hause gegen Darmstadt 98. Also, wir gehen mit einem 1:1 Unentschieden in die Kabine und kommen raus. Und wir sagen ja eigentlich, Tim, 96 hat nur eine Halbzeit, in der sie gut spielen. Aber ich fand, sie kamen dann auch aus der Halbzeit richtig gut raus.
Ja, sie haben zumindest an dem angeknüpft, glaube ich, dass sie vorher auch an Leistungsniveau hatten in der ersten Halbzeit. Das finde ich auch. Also sie kamen mit gleichem Schwung eigentlich raus. Es gab auch keine Veränderungen, muss ich sagen, so irgendwie taktischer Hinsicht oder so oder irgendwie personelle Wechsel. Also insofern scheint man ja auch damit zufrieden gewesen zu sein, wie die erste Halbzeit verlaufen ist. Und ich kann auch verstehen, dass man da auch nichts dran ändert. Gerade wenn man das Gefühl, dass eine Mannschaft gerade auch so im Spielfluss ist. Doch, ja, man könnte sagen, sie hat daran angeknüpft, aber sie hat auch in der zweiten Halbzeit dann immer Phasen gehabt, in denen sie dann so ein bisschen ihre Spur verlassen hat. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil sie sich dann auch nicht so richtig belohnt. Oder vielleicht sind es auch Phasen, in denen sie eine Pause sich selber gönnt, in denen sie vielleicht ein bisschen tiefer stehen oder so oder mal das Tempo rausnehmen. Aber dann ist in der zweiten Liga immer gleich dann auch die Gefahr groß, dass Mannschaften wie Darmstadt dann einfach mal eben schnell zwei Gänge hochschalten und dann ihre Stärken ausspielen. Das ist halt in der zweiten Liga einfach so, dass du dann nicht als spielbestimmende Mannschaft die Ruhe haben kannst oder hast, um dann mal ein bisschen Druck rauszunehmen, ein bisschen Tempo rauszunehmen, um den Gegner jetzt mal langsam kommen zu lassen. Das ist halt einfach in der zweiten Liga alles sehr ausgeglichen.
Ist es, aber wir hatten 6 Minuten nach Wiederanpfiff eine Ecke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich saß da in dieser Sportsbar, also im Stadion, in der Speckstraße. Und ich habe zu Stanley gesagt, das wird überhaupt nichts. Wir können das nicht. Wir können keine Standards. Und dann schlägt Sebastian Kerk einen Eckball. Und der kommt so zwischen Fünfer und Elfmeterpunkt. Und da ist ein Mensch völlig, und zwar völlig, also ich glaube, du könntest 3 Meter Radius ziehen, da war kein Gegenspieler, nämlich Julian Börner. Und dem fällt der Ball genau auf den Kopf. Und Dennis, wir führen dann mit 2-1. Ich fand verdient.
Absolut und Wahnsinn. Tatsächlich. Also ich glaube, auch Darmstadt war überrascht. Die haben das natürlich analysiert im Vorfeld und haben festgestellt, Hannover kann keine Kopfbälle, Standards können sie auch nicht. Und wenn sie Kopfballtor machen, dann immer nur zweites, ein Tor.
Genau, zweites Kopfballtor in der Saison erst. Ja.
Genau,
ja.
Aber schon vier Eigentore. Damit sind wir übrigens auch Ligaspitze, möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Also es ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Also muss man auch mal rausheben. Nein, war toll. Ich habe mich sehr gefreut. Es ging mir ähnlich wie dir, Tobi. Ich bin auch ohne Erwartungen an diesen Eckball herangegangen. Obwohl Kerk ja eigentlich ein guter Schütze ist. Aber Ecken waren bisher auch immer
war,
nicht so.
War, würde ich sagen. Also bei Osnabrück war, bei uns ja, eher nicht.
Also so. Ich sag mal, das war super, das war perfekt. Darmstadt hat Bernie halt vergessen oder so, also oder haben es nicht ernst genommen, der kriegt den Ball eh nicht. War toll, ich habe gedacht, wow, jetzt geht's richtig ab. Also Spiel gedreht,
ja.
Läuft. Eine Sache muss ich mal nicht vorgreifen, sondern zurückgreifen, was wir vergessen haben. Vor der Halbzeit gab es noch fast das 2-1 durch Huld. Das war auch eine ganz vogelwilde Aktion, wo Darmstadt sich bei ihrem Torhüter bedanken dürfen, der sich da noch gestreckt hat und wo ich auch gedacht habe, den kriegt er nicht. Aber wo Huld quasi angeschossen
wurde. Das muss ein Tor sein, ne? Wer hat geschossen? Ich weiß gar nicht genau.
Sebastian Stolze hat geschossen.
Huld wird hier Hacke reingestellt.
Ja. Ich will das nicht so richtig als Torschuss bezeichnen. Das finde ich ziemlich ungerecht den anderen Torschüssen gegenüber. Das war
schon ein halber Pass, ne?
Ja, aber Huld macht den Hacken rein. Und ganz ehrlich, da hast du recht, Dennis. Das ist eine Traumparade, ja? Also wirklich.
War schon gut. Aber gut, jetzt.
Ich bin schon aufgesprungen, ne? In der Kneipe bin ich aufgesprungen und wurde ausgelacht. Gut, das ist mein Problem. So, 2-1. Julian Börner köpft den völlig unbedrängt, nicht ganz platziert, aber da hat der Darmstadt-Torhüter Schuhen, heißt er, glaube ich, keine Chance. Und ich dachte wirklich, jetzt geht's so richtig ab, weil ich habe das Gefühl gehabt, die 96er waren heiß wie Frittenfett. Und dann gab es einen Wechsel. Darmstadt brachte plötzlich Aaron Seidel. Aaron Seidel aus der Mainzer Jugend, 1,99 Meter und der Stanley, mit dem ich da in der Kneipe war, der sagte, ja, pass mal auf, der Seidel, der macht uns noch Probleme. Und es kam fast, wie es kommen musste, denn es gab übrigens viel zu viele Standards um unseren 16er herum, möchte ich mal ganz ehrlich sagen. Und dann gab es so einen Standard, nämlich 10 Minuten nach dem 2-1 durch Julian Börner. Und bei diesem Standard fliegt der Ball in den 16er und Aaron Seidel ist nicht gedeckt und köpft den Ball ins Tor. 96er reklamieren abseits, aber man konnte, glaube ich, schon in der Live-Geschwindigkeit sehen, dass Yannick Dehm mit seinem Fuß, weil er einen Ausfallschritt macht, wie beim Ballett, das Abseits aufhebt, oder? Tim?
Ja gut, was soll ich da jetzt zu sagen? Das ist halt so. Also das hat sich ja genau so abgespielt. Ich meine, was willst du halt auch machen? Ne? Darmstadt wechselt einen ein, der ist halt 4 Meter groß Und deshalb irgendwie ein bisschen so, was willst du da machen? Ich glaube, ganz ehrlich, auch ganz egal, wer den nicht gedeckt hat. Wenn Julian Junior Börner vielleicht.
Stolze übrigens.
Ja,
Stolze.
Ja, Sebastian Stolzes, Sebastian Stolzes Spiel hat sich ja quasi auch durch unser ganzes Spiel irgendwo gezogen.
Ja, war nicht sein Spiel.
Es ist wirklich übel. Aber darum geht es ja gar nicht so. Ja, schlecht verteidigt halt, muss man mal so sagen. Das muss man individuell besser verteidigen, aber das ist halt eben auch im Mannschaftssport so, das kann man als Mannschaft auch ganz gut lösen. Und ich weiß nicht, also wenn ich jetzt Kapitän bin dieser Mannschaft und dann lasse ich doch nicht den armen Sebastian Stolze gegen den größten Spieler auf dem Platz stellen, sondern dann stelle ich mich da selber hin. Weil von dem geht ja auch offenkundig die größte Gefahr aus. Bei hohen Bällen. Deswegen haben sie ihn ja gebracht, weil sie aus dem eigenen Spiel heraus, aus dem Spielfluss heraus jetzt gar keinen Impuls mehr setzen konnten. Und als sie gemerkt haben, dass das Spiel jetzt so läuft, haben sie den größten Spieler gebracht, den es auf dem Planeten gibt. Und haben dann halt sich dadurch, ja, die haben halt das 2-2 eingewechselt. Das ist nicht schön, das hat auch mit Fußball so jetzt nicht viel zu tun. Oder mit dem Sport als solches, das ist halt einfach
taktisch. Sogar fast noch das 3-2 oder das 4-2 eingewechselt. Also,
so. Also man muss dazu sagen, spielentscheidend war auch in der Szene, dass der VAR, das Team des VAR von der Toilette zurück war. Und dementsprechend das nochmal überprüft haben und dann gesagt haben, okay, war kein Abseits.
Aber war richtig.
Ja, war auch okay, dürfen wir uns nicht beschweren. War so, ist so, genau.
Aber ich wünsche mir, der VAR hätte in der ersten Halbzeit nicht die Pinkelpause gemacht und hätte uns den Elfmeter auch gegeben. Ja, na gut, geschenkt.
Ja, mein Gott, das ist halt so. Ne? Das sind halt eben
die Dinge, wir müssen aber sagen, ne? Zwei Jahre hat Abseits entschieden.
Ja, wir müssen es halt eben, wir können es damit jetzt beschäftigen, so, aber wir müssen doch eigentlich, also jetzt mal ganz ehrlich, so Hult muss das 3-2 machen.
Henrik muss er nicht. Das 5-2 machen. Warte. Aber Niklas Hult, eine interessante Geschichte. Also der Schuss war schon ziemlich platziert, geht halt an den Innenpfosten und trifft einen Darmstädter, aber leider halt nicht so, dass er reingeht. Ja, bei uns wäre so ein Ball drin. Ja, aber genau, ja,
natürlich,
bei uns wäre so ein Ball drin. Ja,
ja, das ist auch irgendwo mangelndes Spielglück, was dann noch da oben drauf kommt. Ich kenne auch keine Mannschaft, die so viel Spielpech hat wie Hannover 96 aktuell. Aber das ist halt eben, du bist halt eben, es ist ja ein Gesamtkonstrukt und ein Gesamtkunstwerk. Und das gehört halt eben auch mit dazu. Trotzdem bist du halt einfach überhaupt gar nicht in manchen Rollen, in manchen Positionen, in Spielszenen bist du gar nicht konkurrenzfähig. Bist gar nicht konkurrenzfähig.
Das ist ein hartes Urteil, aber.
Das ist ein hartes Urteil, aber das, was soll ich dazu sagen? Also, ja? Gucken wir uns nochmal die Spiele an.
Ja, weil Dennis, Tim sagte auch gerade, dass Hendrik Weidert heute machen müssen. Ich fand ja, dass Hendrik Weidert heute so ein Torverhinderer war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe den Wechsel übrigens, Kerk raus und Weidert rein, heute nicht verstanden.
Teuchert übrigens raus und Weidert rein.
Ja, genau.
Achso, es war Teuchert, verzeiht mir. Ja. Genau.
Ja, die sehen sich auch ein bisschen ähnlich,
Kerk,
ne?
Also nee, so von nee, Weidert. Kerk, ach, das stimmt. Kerk ging für Kaiser, ihr habt recht. Ja,
gut, auf der anderen Seite, also Henne kannst du schon bringen, finde ich. Auch in so einer Situation, wenn du hoffst, dass auch dem vielleicht nochmal ein Ball vor den Fuß fällt und der vielleicht doch mal eine gute Situation hat. Er hat die momentan einfach nicht. Und er hätte, glaube ich, sogar zwei Buden machen können. Aber ja, er hat auch nicht Fortune. Uns fehlt das Fortune einfach überall, in ganz vielen Mannschaftsteilen. Das müssen wir mal ganz klar sagen. Aber wir stehen ja auch zu Recht da, wo wir jetzt stehen. Und ja. Da ist es dann schon wieder nachvollziehbar. Auch wenn man sich überlegt, was diese Mannschaft ja schon gezeigt hat, ne? Also das ist in Anführungszeichen die gleiche Mannschaft, die Gladbach, egal in welcher Lage die momentan sind, aber trotzdem im Pokal wegfiedelt. Ja, das ist die gleiche Mannschaft, die auch schon andere Spiele gezeigt hat, die einfach, ja gut, und da sind wir wieder bei André, der sagt, ja, und ich glaube, Tim, du hast es auch gerade schon gesagt, die zweite Liga, die wird ganz, ganz viel durch Glück entschieden. Puh. Ja gut.
Das habe ich nicht gesagt, aber uns fehlt Spielglück. So, das ist, glaube ich, dann auch, das kann man vielleicht dann so stehen lassen. Ich sehe uns im Sturm nicht konkurrenzfähig. Ich sehe uns hinten rechts nicht konkurrenzfähig. Ich wüsste gar nicht, in welchen oder wann ich mal eine Zeit bei 96 erlebt habe, in dem man jedes Jahr Leistungsträger abgibt, die nicht ersetzt und dann immer wieder von gleichen Saisonzielen ausgeht. Das ist wirklich zurzeit sehr, sehr merkwürdig, was hier läuft. Ich finde ja auch den Wechsel Weidern Teuchert finde ich interessant. Also wenn du Teuchert rausnehmen willst, dann bringst du dafür doch Hinterseher, weil das, was ja klar ist, du wirst ja dann in dem zeitlichen Ablauf, in dem du dich befindest, auch nur mit hohen Bällen, langen Bällen operieren. Ist ja so. Das sind eben so, die letzten Viertelstunde ist halt eben ein bisschen wilder und so. Und da brauchst du jemanden, der die Bälle festmacht. Es gibt doch, so Henrik Weidern kann doch keine Bälle festmachen, das wissen wir doch mittlerweile. Das kann der nicht. Das ist nicht seine Qualität. Der braucht den Ball eben vor sich. Meistens auch dann möglichst rechts und links vom Ball keine Gegenspieler. Aber so jemand wie Hinterseher, von dem wissen wir, dass der jeden Ball ums Verrecken festmacht. Warum bringt er den nicht? Kann mir das jemand erklären, warum der den nicht bringt? Wir brauchen doch auch gerade diese Phase zwischen dem langen Ball und dem ersten Ballkontakt vom Zielspieler, brauchen wir doch die Zeit, um nachzurücken. Wir haben doch gute Achter, gute Zehner, gute Halbraumspieler, wir haben doch gute Zentrumspieler. Warum spielen wir den Ball lang auf die Mäusepolizei da vorne und hoffen dann jedes Mal darauf, dass ein Gegner irgendwie falsch steht? Das ist wirklich arrogant und hilflos. Und deswegen sage ich auch, sind wir nicht konkurrenzfähig. Wir sind in der Konstellation, in der wir Spiele angehen, sind wir nicht konkurrenzfähig langfristig.
Also, ja, würde ich dir zustimmen. Der alte Mann hat tatsächlich für diese Saison nicht das Ziel ausgegeben, das war irgendwie aufsteigen oder so, ne? Also, das muss man fairerweise sagen. Ich glaube, er hat auch nicht das Ziel ausgegeben, dass wir gegen Abstieg spielen sollen, aber mal gucken. Ich gehe nicht davon aus, dass Hinterseher diese Saison überhaupt noch mal groß eingreift. Ehrlich gesagt, ich glaube, der ist nur noch dabei, weil man ihn nicht düpieren möchte. Und fairerweise muss man auch sagen, er hat in den Spielen, in der er da war, den Ball festmachen, ja, hat er ein, zwei Mal gezeigt, aber im Großen und Ganzen, das war halt auch nichts, ne? Und bei Henne hast du zumindest immer noch mal so die Hoffnung, dass auch noch mal so ein bisschen der berühmte Ruck durch die Mannschaft geht und die 5000 Fans im Stadion die Mannschaft zum Sieg jubeln, weil sie Henne halt sehen wollen.
Aber wie oft, ja, also dazu zwei Dinge. Wenn wir Hinterseher im Abstiegskampf der zweiten Liga, die ja existenziell, also das ist ja eine Phase, die existenziell ist für den Verein. Wenn wir in so einer Phase einen Spieler mitnehmen, nur um nicht zu düpieren, muss der Cheftrainer sofort entlassen werden. Das ist schon mal das allererste. Dann, wenn das der Fall ist, dann muss er gehen. Weil dann brauchen wir jemanden, der nach Leistungsprinzip einen Kader zusammenstellt für den Bundesligaspieltag. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Zweite Sache ist, wo ist der Unterschied zwischen Henrik Weidand und dem Hinterseher in dem Fall? Ich sehe den Unterschied nicht. Ich sehe, dass jetzt der dritte oder der vierte Trainer ist, bei dem Henrik Weidand versucht, wirklich das auf den Platz zu bringen, was ihn ja ausmacht. Und zwar dieses, es strafft sich alles, wenn der auf den Platz kommt. Sehe ich nicht. Sehe ich jetzt seit über einem Jahr nicht. Sehe ich nicht. Der hat seit über einem Jahr, und darüber spricht keiner in Hannover, ich weiß nicht, ich glaube zu wissen, warum das so ist, eine Formkrise, die seinesgleichen sucht. Und
das stimmt, aber es ufert ein bisschen aus. Also bleiben wir heute noch bei dem Spiel, da müssen wir sagen, dass 96 schon versucht hat, das Spiel noch zu drehen, also drehen im Sinne von noch ein Tor zu erzielen. Es hat aber nicht funktioniert. Und unterm Strich bleibt dann ein Punktgewinn gegen den bis vor dem heutigen Spieltag stattfindenden Spieltag Tabellenführer. Und 96 war unzufrieden. Und das nehme ich als positives Signal mit. Die Spieler haben sich auf den Rasen fallen lassen und waren nicht zufrieden, haben nicht abgeklatscht.
Das hast du vollkommen recht. Vielleicht habe ich auch sehr, sehr harte Ansicht dafür.
Nee, du hast ja auch recht, aber sie waren nicht zufrieden, sie haben nicht abgeklatscht. Also Dabro, unser Cheftrainer, hat abgeklatscht. Unsere Spieler haben sich fallen lassen und waren nicht zufrieden. Also, wir dürfen gespannt sein, wie die kommende Woche verläuft, und wir dürfen gespannt sein, wie das kommende Spiel beim FC St. Pauli in Hamburg ausgehen wird. Natürlich könnt ihr euch darauf verlassen, dass dann auch wieder wir mit von der Partie sind und euch informieren direkt nach Abpfiff im Quick and Dirty nach dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli. Also, halten wir fest, 96 verschenkt vielleicht 2 Punkte, holt aber auch 1 Punkt gegen den Tabellenführer der zweiten Bundesliga, und 96 muss noch mehr zeigen im Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli. Und bis dahin bleibt gesund, bleibt uns gewogen, 96 Ali, bis kommende Woche.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.